Bayerischen Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Ahoi und herzlich willkommen bei Radio Prag, den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Ich bin Martina Schneiberkova und werde Sie durch die folgende halbe Stunde begleiten. In dieser führen wir Sie unter anderem in das Prager Antonín Dvořák Museum. Die Namen der Prager Moldauinsel können Sie diesmal im regelmäßigen Tschechischkurs lernen. Zuerst aber machen wir einen Abstecher in die nicht weit entfernte Geschichte. Sie stammte aus einer kleinbürgerlichen Familie und floh ganz hoch, bis ihre Flügel verbrannten. Die Geschichte der tschechischen Schauspielerin Lida Bárová hat tragische Züge. Der einstige Filmstar starb im Jahre 2000 vereinsamt in Salzburg. Bárovas Schicksal wurde von einer einzigen Episode ihres Lebens überschattet. Sie war die Geliebte von Goebbels, die Geliebte des Teufels, wie beispielsweise der WDR titelte. Im vergangenen Jahr kam in Tschechien das bisher neueste Buch über sie heraus, deswegen ein Porträt der legendären Filmschauspielerin. Sie hören eine Wiederholung der Senderei Kapitel aus der tschechischen Geschichte vom 27. November 2010 von und mit Tilly Hanser.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Vám jenom vám patří má láska, Ihnen nur Ihnen gehört meine Liebe, so viel Lida Bárová über die Liebe gesungen hat in ihren Filmen, wie hier zusammen mit Hugo Haas, so sehr wurde sie ihr zum Schicksal. Doch von vorne. Bárová wächst im Prager Stadtteil Nusle auf. Die Beamtentochter setzt zu Hause durch, dass sie auf die Schauspielschule gehen darf. Mit 17 Jahren bereits kommt sie in die Filmstudios von Barrandov. Vom heraufziehenden Stern der Bárová ist indes damals noch nicht so viel zu sehen, wie Ondřej Suchý sagt. Suchý hat im November das derzeit neueste Buch über Bárová veröffentlicht.
Sie war eine fürchterliche Schauspielerin, als sie begann. Das war so grauenhaft schlecht und dumm, aber ihre schauspielerische Leistung ging steil nach oben bis zur Protektoratszeit, zum Beispiel in der Komödie Mädchen in Blau. Das war ein guter Auftritt.
Dívka v modrém, tak tam už to je herecký výkon.
Nach Deutschland kommt Lida Bárová bereits mit 20 Jahren. Die UFA hatte die junge Tschechin zu Probeaufnahmen für den Film Baccarole eingeladen. Bárová erhält die Rolle und spielt an der Seite von Gustav Fröhlich. Man kommt sich näher und letztlich ziehen beide zusammen in ein Haus in Berlin. Mit ihrem Talent für Sprachen und wachsender Bühnenpräsenz setzt sich Bárová auf dem deutschen Markt durch. Sie spielt, tanzt und singt in einem Film nach dem anderen. Als ausgesprochen schöne Frau ist Lida Bárová umschwärmt von Männern aus dem Showbusiness und aus der Politik. Das Pech in Berlin zur damaligen Zeit sind das selbstverständlich Nazis.
Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia.
Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, ist auch für die Kulturpolitik im Deutschen Reich zuständig. Und die junge Schauspielerin will weiter nach oben. Als Bock von Babelsberg verschrien, ist Goebbels ein Frauenheld. Er umwirbt die attraktive Tschechin nach allen Regeln der Kunst. Es braucht nicht lange, da erliegt diese den Avancen und trennt sich von Fröhlich. Die Schauspielerin und der Minister entbrennen in starker Liebe zueinander. Doch warum gerade der spindeldürre Obernazi? Dies ist wohl die geheimnisvollste Frage im Leben von Lida Bárová. Die Schauspielerin hat sie selbst ziemlich mystifiziert. Stanislav Mottl, ein weiterer tschechischer Publizist, hat schon vor einigen Jahren ein Buch über die Beziehung Bárová-Goebbels geschrieben. Die letzten 10 Lebensjahre der Schauspielerin war er in Kontakt mit ihr. Vor einiger Zeit sagte er im tschechischen Fernsehen, dass Künstler damals regelmäßig auch mit der Nazi-Elite zusammentrafen und dies an sich noch nichts bedeutet haben musste.
Goebbels jako Ďáblův náměstek, jakému říkám soukromně.
Josef Goebbels, des Teufels Stellvertreter, der Nazi-Propagandaminister, war im Jahr 1935 noch kein Nazi-Verbrecher. Es war eine Zeit, als Hitler, Goebbels und weitere noch von den Diplomaten aus verschiedenen europäischen Ländern empfangen wurden. Das ist noch nicht der Goebbels, der 1943 den totalen Krieg ausruft oder während der Reichskristallnacht brüllt. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit sich Barová versündigt hat, aber eines kann ich sagen, ich habe keinen Hinweis dafür gefunden, dass sie während des Protektorats jemandem Schaden zugefügt, jemanden verraten oder mit der Gestapo zusammengearbeitet hat.
Lida Barová soll später während der Nazi-Besatzung Böhmens und Mährens vielmehr sogar dem bekannten Regisseur Ladislav Brom geholfen haben, aus dem Gestapo-Gefängnis freizukommen. So viel zur polithistorischen Bewertung der Beziehung. Interessant dabei indes, der Rest von Lida Barovas Familie war eigentlich antinationalsozialistisch eingestellt. Das trifft auf ihren Vater jedenfalls zu und besonders auf ihre Schwester Zorka. Gewarnt war sie also. Und dies wurde sie auch von einer ihrer tschechischen Schauspielerkollegin. So schreibt Adina Mandlova in ihren Erinnerungen, wie Barová ihr die Liebe zu Goebbels gestand.
Ich begann ihr dies auszureden, weil Goebbels ein Nazi war. Auch wenn ich selbst damals über die Nazis nicht viel wusste, ahnte ich zumindest, dass dies Lida nicht gut tun würde. Aber sie seufzte nur und sagte, dass sie das alles wisse, aber sie könne sich nicht helfen.
Warum also hat Lida Barová alles gute Zureden missachtet? Auch Andrzej Suchy beschäftigt sich in seinem kürzlich erschienenen Buch vor allem mit der Beziehung Barová-Goebbels. Er hat dabei drei Erinnerungen der Schauspielerin miteinander verglichen, die im Abstand einiger Jahre in Tschechisch und Deutsch herausgegeben wurden. Teilweise widersprüchlich seien dort die Aussagen von Barová über die Liebe zu Goebbels, sagt er. Mal stelle sie sich als Opfer der Liebe dar, mal deute sie an, dass diese Liebe beidseitig war. Doch Suchy ist auf einen weiteren Aspekt gestoßen.
Ich habe eine tschechische Schauspielerin ausfindig gemacht, Zdenka Sulanova, einen Vorkriegsstar, dessen Karriere nicht lange dauerte. Und sie meinte, sie sei dabei gewesen, wie Lida Barová in Barrandov sagte, Josef Goebbels war der einzige Mann, der mich sexuell befriedigt hat.
Josef Goebbels je jediný mužský, který mě eroticky uspokojil.
Mag das die Erklärung sein? Nur Lida Barová selbst kann dies beantworten, das heißt, nur sie hätte es zu Lebzeiten beantworten können. Doch die Geschichte von Barová und Goebbels geht noch weiter. Der Nazi ist so vernarrt in seine Liduschka, dass er nach 2 Jahren sogar die Scheidung einreichen will. Er will alles aufgeben und als Konsul nach Japan gehen. Nun wird seine Frau Magda, die im Übrigen auch eine außereheliche Affäre unterhält, bei Hitler vorstellig. Es kommt zur Staatsaffäre. Hitler gerät außer sich. Er fordert seinen Minister auf, die Beziehung zur Tschechin zu beenden. Goebbels ist nur noch ein Häufchen Elend. Hitler will ihn entlassen, doch es ist das Krisenjahr 1938 und er braucht den Propagandachef. Am 24. Oktober kommt es zur offiziellen Versöhnung der angeblichen Musterehe Goebbels. Und Lida Barová? Sie wird mit Schimpf und Schande aus Deutschland in das besetzte Prag verjagt. Ein bisschen Karriere kann sie noch im Protektorat machen, doch 1941 erhält sie auch dort Berufsverbot. Bei Kriegsende ist Barová 30 Jahre alt. Wegen ihrer Liebe zu Goebbels kommt sie in Untersuchungshaft, wird aber später freigesprochen. Doch für den Rest der Familie ist das Schicksal nicht mehr aufzuhalten. Ihre jüngere Schwester Zorka, ebenfalls Schauspielerin, hatte Lida Barová immer Vorhaltungen gemacht wegen der Beziehung zu Goebbels. Nun wird ausgerechnet ihr Auftrittsverbot erteilt. Verzweifelt nimmt sie sich im März 1946 das Leben. Dazu Andrzej Suchy.
Nicht nur, dass ihre Schwester Selbstmord begangen hat, auch ihre Mutter starb bei einem Verhör an einer Herzattacke und ihr Vater verlor nach einer Krankheit ein Bein. Es war eine Familientragödie.
Auch die Flucht aus der Tschechoslowakei nach Österreich im Jahr 1948 befreit Lida Barová nicht. Trotz späterer kleinerer Erfolge, wie zum Beispiel in Fellinis Kleinstadtsatire Die Müßiggänger, wird sie die Goebbels-Affäre nie mehr los. Alle Journalisten hätten sie immer nur danach gefragt, so klagt sie Stanislav Mottl gegenüber in einem ihrer letzten Lebensjahre. Letztlich stirbt Lida Barová am 27. Oktober 2000 in Salzburg, einsam und verbittert.
Diesen 3 Kapitel aus der tschechischen Geschichte hat Till Janse vorbereitet. Und nun lade ich Sie zum regelmäßigen Tschechischkurs von Markéta Kachlíková ein.
Tschechien ist zwar ein Binnenland, doch auch dieses Land hat seine Inseln. Insbesondere in Prag, wo zurzeit das Festival United Islands of Prague jede Menge Musik auf die Inseln der Moldau bringt. Einige der Inseln,
Ostrove,
werden Sie nun auch hier in der Sprachsendung kennenlernen. Natürlich geht es dabei aber nicht um die Musik, sondern um die Sprache. Im Fokus stehen ihre Namen. Die bekanntesten Moldau-Inseln findet man im Stadtzentrum. Sehr beliebt ist die slawische Insel
Slovanský Ostrov,
die aber bei den Pragern einen anderen Namen hat,
Jofin.
Da dort die Färber einst ihre Gewerbe getrieben hatten, trug sie zunächst den Namen Färberinsel,
Barvířský Ostrov.
1840 wurde sie dann zu Ehren der Erzherzogin Sophie umbenannt in Sophieninsel, also
Jofinský Ostrov.
Und dieser Name lebt in der Bezeichnung
Jofin
bis heute fort. Nur ein kleines Stück stromabwärts liegt mitten in der Moldau die sogenannte
Strzelecký Ostrov,
Schützeninsel. Genannt wird sie auch
Strzelák
oder
Strzelecák.
Ihr Name verweist auf die lange Tradition der Schützen an diesem Ort. Im südlichen Teil der Insel stand ein Schützenhaus
Strzelnice,
das viele Prager zur Unterhaltung besuchten. Eine Insel, die kaum wie eine Insel aussieht, da sie von einer Seite nur vom kleinen Flüsschen
Čertovka
gesäumt wird, ist die
Kampa.
Sie liegt neben der Kleinseite. Der Ursprung ihres Namens ist unklar. Nach einer Theorie geht er auf das lateinische Campus, also Feld, zurück. Nach einer weiteren auf ein alttschechisches Wort
Zákampí,
also ein geschützter Ort, ein Ort im Schatten. Die Moldau-Inseln sind jedenfalls auch heute noch eine Oase im hektischen Stadtleben. Auch einige weitere sollten zumindest genannt werden.
Štvanice
ist eine Hetzinsel, da dort einst Hetzjagden veranstaltet wurden. Auf der Kinderinsel
Dětský Ostrov
gibt es zahlreiche Spielplätze. Auf der Rudererinsel
Veslařský Ostrov
findet man wiederum Bootshäuser. Die Insel
Císařská Louka,
Kaiserwiese, verweist darauf, dass sogar Kaiser Franz Josef I. den dortigen Hafen besucht hat. Den Namen von Franz Josef I. trug im Übrigen einst auch eine der Prager Brücken. Dazu hören Sie aber mehr in einer Woche. Auf Wiederhören.
Naslyšenou za týden. Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Ein bedeutendes musikalisches Jubiläum wird in diesem Jahr begangen. Vor 170 Jahren, genau am 8. September 1841, wurde der berühmteste tschechische Komponist Antonín Dvořák geboren. Anlässlich seines Geburtstags wurde im Tschechischen Museum für Musik eine Ausstellung vorbereitet, die interessante Gegenstände aus der Sammlung des Museums zeigt. Das wertvollste Stück davon ist die Handschrift der Partitur für die Symphonie aus der Neuen Welt. Markéta Kachlíková hat für eine neue Ausgabe unserer Senderei Kultursalon mit der Leiterin des Antonín Dvořák Museums in Prag und der Kuratorin der Ausstellung Eva Velická gesprochen.
Wir stehen hier im Tschechischen Musikmuseum. Hier wurde kürzlich eine Ausstellung eröffnet, die Antonín Dvořák gilt. Warum gerade nun Antonín Dvořák?
Wir feiern den 170. Geburtstag von Dvořák.
Und wie haben Sie die Ausstellung konzipiert? Was sind die Schwerpunkte?
Natürlich wollten wir die wichtigsten Dokumente, die wir in unser Sammlung haben, vorstellen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu langweilig. Daher wollten wir es auch ein bisschen interaktiv konzipiert. So, wir stellen die wichtigsten Manuskripte vor, aber wir bringen auch Spielzeug. Wir zeigen, was Dvořák gerne machte. Und dann ist das vielleicht sowohl für Kenner als auch für Liebhaber geeignet.
Sie haben gesagt, dass Sie die wichtigsten Manuskripte zeigen. Welche sind es?
Natürlich ist das die 9. Sinfonie aus dem Neuen Werk. Aber wir haben auch Manuskripte oder Autographe von Stücken wie slawische Tänze oder mehrere Duette oder die Oper Rusalka.
Wo befindet sich normalerweise zum Beispiel diese Handschrift der Symphonie aus der Neuen Welt? Wird die ausgestellt oder ist das eine Ausnahme?
Das ist eine Ausnahme. Normalerweise wird das Manuskript im Tresorraum bewahrt. Und hier kann es nur für einige Zeit gezeigt werden und nur unter sehr strengen Bedingungen. Natürlich geht es um Klima, um Temperatur und auch um Licht. Und daher muss man jede 2 Wochen das Manuskript blättern und immer eine neue Seite zeigen, sonst können wir das Manuskript schaden.
Woher stammen die Stücke, die hier ausgestellt werden, die Sachen, die hier zu sehen sind? Eigentlich hat das Nationalmuseum eine besondere Abteilung, ein Dvořák-Museum.
Ja, genau. Dvořák-Museum ist ein Teil tschechisches Museum der Musik und das gehört zum Nationalmuseum. Und diese Dvořák-Sammlung, die zählt mehr als 8000 Sachen, die ist einzigartig, die ist die größte Dvořák-Sammlung in der Welt. Aber wir zeigen nicht nur unsere Sachen aus unserer Kollektion, wir zeigen auch manche Gegenstände aus dem Technischen Museum und sogar aus Amerika. Wir haben einige Fotos aus Transit Museum in New York. Das sind sehr schöne Bilder. Aber wir haben auch die Bilder von Indianern aus Buffalo Bill Museum.
Die Ausstellung beginnt mit einem Kapitel Dvořák als Mensch. Dann wird auch seine musikalische und kompositorische Laufbahn gezeigt. Aber was kann man in der ersten Abteilung, im ersten Kapitel sehen?
Man kann die Dokumente sehen, die zeigen verschiedene Dvořáks Leidenschaften, Lieben oder einfach, was er normalerweise zu Hause oder in der Arbeit gemacht hat. Wir können sehen sein Foto, wo er lacht. Das ist sehr selten. So daher besprechen wir ein bisschen das Thema Dvořák und Humor. Oder wir können einen Krug sehen, aus dem Dvořák Bier getrunken hat. Oder wir können auch seine Handschrift sehen und die graphologische Analyse, die uns sagt, wie Dvořák war, was für ein Mensch er war.
Sie haben anlässlich der Ausstellung auch die DNA-Analyse von Dvořák machen lassen. Was hat diese Analyse gezeigt?
Ja, das ist sehr, sehr komisch. Diese Analyse hat gezeigt, dass Dvořák-Chromosom aus dem heutigen Gebiet Pakistan oder Kasachstan kommt.
Die weitere Ausstellung ist seinem Werk, seiner Laufbahn gewidmet. Welche Schwerpunkte haben Sie dabei gesetzt? Welche Meilensteine, welche Bereiche in seiner Laufbahn sind die wichtigsten für die Ausstellung und für Sie?
Im Kurzen haben wir ein bisschen Dvořák Jugend gezeigt. Aus dieser Zeit haben wir leider keine Fotos von Dvořák, so daher hat ein Maler diese neue Bilder sozusagen rekonstruiert. Das finde ich sehr spannend und ein bisschen neu. Dann zeigen wir die Geschichte, wie Dvořák berühmt geworden ist. Wir zeigen ein bisschen, worum es ging, wenn man die Noten drucken wollte. Dann zeigen wir...
Also das war entscheidend für die Berühmtheit und Karriere, dass die Noten herausgegeben wurden.
Ja, wir haben es entscheidend gefunden. Vielleicht es war nicht so, aber jedenfalls hat es bedeutet, dass Dvořák seine Karriere als Lehrer und Orgelspieler und Violaspieler verlassen konnte und konnte sich nur dem Komponieren widmen. Dann zeigen wir auch zum Beispiel seine Erfolge als Dirigent und als Klavierspieler. Er hat ein großes Tournee gemacht, bevor er nach Amerika ging. Und das war sozusagen ein erster Tournee für einen Weltstar. Zeigen wir weiter auch Dokumente zur Oper Rusalka. da Dvořák nicht nur Symphoniekomponist war, sondern auch ein Opernkomponist. Wir zeigen auch Dokumente aus Dvořák Kapitel, Dvořák und England. Eine Kollegin von uns hat die Kopie von Dvořák Doktor Talar geschafft und jeder Besucher kann es probieren.
Sie sagen, Doktor Talar, wurde er Doktor geworden, zum Doktor ernannt oder wie war es?
Ja, genau. Er war in England so populär, dass er zum Ehrendoktor am Anfang des 90er Jahre genannt wurde. Das geschah in Cambridge und Dvořák hat sich nicht so wohl gefühlt, da er gar nicht verstanden konnte. Man hat dort nur Latein gesprochen, was er leider nicht konnte. Und natürlich, wir haben nicht Kapitel Amerika vergessen.
Wie kam es dazu, dass Dvořák gerade in diesen Ländern, zunächst in England und später in Amerika, so populär wurde? Wie kam es eigentlich zur Einladung zunächst nach England und dann nach Amerika?
In England war es wahrscheinlich mit seiner Kirchenmusik verbunden, die in England eine große Tradition hat. Und gerade diese Werke haben Klang in England gefunden. Und als Stabat Mater dort gespielt wurde, die Leute waren total begeistert und weiter haben andere Einladungen gekommen. Und Dvořák war insgesamt 9 Mal in England. Und in Amerika, ja, das kann man schwer oder vielleicht leicht sagen, das war wirklich noch in der Zeit, als er da war. Er bekam gleich populär und seine 9. Symphonie wurde vom Anfang an eine der gespieltesten Werke.
Das Ende, der letzte Saal der Ausstellung gilt dem zweiten Leben von Dvořák, seiner Rezeption im 20. Jahrhundert. Dabei werden auch einige Mythen bestritten, die über Dvořák entstanden sind. Was stimmt also nicht, was ist nicht wahr davon, was über Dvořák tradiert wird?
Ja, es wird tradiert, dass seine Musik im Weltall ist, auf der Plakette von NASA. Das stimmt leider gar nicht. Da befindet sich die Musik von Mozart, aber leider nicht von Dvořák. Ähnlich ist es mit seiner Musik auf dem Mond. Herr Armstrong, der erste Mann auf dem Mond, und sein Freund, der mit ihm da war, die erinnern sich nicht daran. Aber man sagt es, dass sie Dvořáks Musik, die Symphonie aus der 9. Welt, dort gehört haben. Aber leider die Quellen dazu haben wir dann auch nicht. Und so dritter Myth ist, dass das Dvořák Lago aus der 9. Symphonie zur amerikanischen Hymne geworden ist. Das stimmt leider auch nicht.
Zum Schluss vielleicht etwas Persönliches. Sie haben die Ausstellung gestaltet. Was war für Sie dabei am interessantesten? Kam eine Überraschung bei der Forschung, bei der Vorbereitung der Ausstellung oder wie war das?
Eigentlich Überraschung war es nicht. Das war nur eine Freude, dass es immer so Spaß macht, sich mit Dvořák zu befassen. Auch so nach 1,5 Jahr von so einer intensiven Arbeit ist man nicht müde von Dvořák und macht es wirklich immer Spaß.
Warum ist das so? Was ist so anziehend, so groß an ihm?
Eigentlich alles. Er war ein guter, interessanter Mensch. Und wir haben eigentlich nichts Böses oder Schlechtes über Dvořák erfahren. So daher ist es einfach angenehm, zusammen mit diesem Mann zu sein.
Markéta Kachlíková mit der Leiterin des Dvořák Museums, einer Abteilung des Tschechischen Museums für Musik, Eva Velická, gesprochen. Die Ausstellung zum 170. Geburtstag des Komponisten Antonín Dvořák ist im Museum auf der Prager Kleinseite bis Ende Februar 2012 zu sehen. Alle Beschreibungen und Begleittexte stehen auf Tschechisch und auf Englisch. Und damit ist diese Sendung beendet. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Schneiberkova. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naslyšenou.
Posloucháte vysílání.